ARD.
Wir hatten noch nie eine so große Chance, endlich zu einem Frieden zu kommen und zur Freilassung auch der deutschen Geiseln zu kommen. Diese Chance muss unbedingt genutzt werden. Und ich möchte alles dafür tun, dass auch Europa, dass auch die Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag dazu leistet.
Das sagt Außenminister Wadephul mit Blick auf die morgen beginnenden Friedensverhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Und auch Bundeskanzler Merz zeigt sich hoffnungsvoll. In einem Telefonat mit Ministerpräsident Netanyahu begrüßte er die Unterstützung Israels für den Friedensplan von US-Präsident Trump. Fast 2 Jahre nach dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023 sei dieser Plan die beste Chance auf Freiheit für die Geiseln und Frieden für Gaza, sagte Merz. Die Bundesregierung werde sich bei der Umsetzung des Plans engagieren. Unsere weiteren Themen. In Syrien haben die ersten Parlamentswahlen stattgefunden. Russland hat die Ukraine mit Dutzenden Drohnen und Raketen angegriffen. Hallo, ich bin Felix Sprung. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Sonntag, dem 5. Oktober um 18.30 Uhr. Morgen sind in Ägypten also Gespräche zwischen der israelischen Regierung, der Hamas und internationalen Vermittlern geplant. Dabei steht zunächst der Austausch der israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene auf der Tagesordnung. Was genau in Kairo besprochen werden soll, dazu unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer.
Das hat Israels Premier Netanyahu gestern Abend noch mal in einer Ansprache ein bisschen vertieft. Und zwar ist dieses Verhandlungsteam dann ab morgen in Kairo mit den Mediatoren im Gespräch. Das heißt also, ab morgen beginnen die Verhandlungen über Details. Netanyahu macht jetzt auch noch mal Druck, hat gesagt, er gibt diesem Team nur ein paar Tage Zeit, um diese Detailsfragen zu klären. Er dulde keine Verzögerungen. Also das heißt, ab morgen wird es dann ernst und dann wird man noch mehr über die Details dieser Gespräche erfahren, die sind ja hinter verschlossenen Türen. Aber natürlich geht es um den Zeitplan, wann die Geiseln freigelassen werden könnten. Und vor allen Dingen ein Knackpunkt dürfte sein, der Rückzug der israelischen Truppen und dann auch die Entwaffnung der Hamas. Das ist ja Teil des Plans.
Auch mehrere islamische Länder haben den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Trump begrüßt. Unter anderem halten sowohl Ägypten und Katar, die gemeinsam mit den USA zu den Vermittlern in diesem Krieg gehören, als auch Indonesien, die Türkei und Saudi-Arabien ein Ende der Bombardierungen des Küstenstreifens für eine reale Möglichkeit für eine nachhaltige Waffenruhe. Mit Skepsis betrachten Fachleute allerdings, dass die Hamas alle Waffen abgeben und sich aus dem Gazastreifen zurückziehen soll. Nahost-Expertin Bente Scheller sagte auf NDR Info, Trumps Friedensplan sei für die Hamas und auch für die Palästinenser schwer zu schlucken.
Ich glaube, für die Hamas ist es wirklich eine ganz schwierige Frage. Für sie ist all das problematisch, was da drin steht, weil es eben an ihre Wesenssubstanz geht. Sie kann sich kaum selbst neu erfinden, ohne den bewaffneten Widerstand vor sich herzutragen, der bislang immer ihr Markenzeichen war. Auch, dass sie aufgeben soll, dass ihre wichtigsten Anführer freies Geleit zugesichert bekommen, dementsprechend keine Zukunft mehr in Gaza haben und dass eine politische Rolle für sie nicht vorgesehen ist. Das ist alles nachvollziehbar angesichts der Massaker des 7. Oktober. Aber wenn wir es verhandlungstechnisch darauf blicken, für die Hamas selbst natürlich ganz schwer zu schlucken. Aber auch wenn wir uns von der Hamas lösen, ist es für Palästinenser ein ganz schwieriger Plan, weil ihre Rechte hier kaum vorkommen. Sie kommen nur am Rand im Prinzip als Statist vor. Alle wichtigen Funktionen sollen durch ein internationales Gremium ausgeübt werden. Die Zwei-Staaten-Lösung und das Recht auf Souveränität, das wird hier nicht bekräftigt.
Unterdessen führt Israel seine Bombardements im Gazastreifen fort. Eine Waffenruhe soll es auch mit dem Beginn der Verhandlungen nicht geben. Eine israelische Regierungssprecherin sagte, es werde nur eine vorübergehende Aussetzung bestimmter Bombardierungen geben. Das Militär könne zu Verteidigungszwecken weiter im Gazastreifen agieren. Über die aktuelle Situation dort, Tel Aviv-Korrespondent Christian Limpert.
Die israelischen Angriffe gehen weiter, auch wenn Israel sagt, es seien nur noch defensive Operationen. Die Lage der Menschen im gesamten Gazastreifen bleibt katastrophal. Es sollen immer noch etwa 100.000 bis 200.000 Menschen in Gaza-Stadt sein. Viele können sich die Flucht, so heißt es, nicht mehr leisten. Die Menschen, mit denen wir reden konnten, die sagen, für sie ist jeder Deal ein guter Deal, wenn er dafür sorgt, dass dieser Krieg, diese Angriffe und das Sterben aufhört. Und so wie ich das einschätze, gilt das, was Trump da gesagt hat, Stopp der Angriffe, genau wie die Frage, ab wann die Geiseln zurückkommen. Das alles wird wohl wirklich erst ab dem Moment gelten, ab dem man in Kairo im besten Fall eine Einigung erzielt.
Schauen wir nach Syrien. 10 Monate nach dem Sturz des syrischen Diktators Assad wurde in Syrien ein neues Parlament gewählt. Allerdings durften nicht alle Bürger abstimmen, sondern nur etwa 6.000 Wahlleute. Inwiefern die Wahl demokratisch war, dazu Nahost-Expertin Christine Hellberg.
Das ist nicht wirklich demokratisch, weil es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich ist, in Syrien eine demokratische Wahl abzuhalten. Nach 54 Jahren Diktatur, 14 Jahren eines Krieges, der das Land schwer zerstört hat. Die Hälfte der Bevölkerung ist vertrieben, entweder im Land oder außerhalb des Landes. Es gibt kein Wahlregister. Man weiß also gar nicht, wie viele Menschen und wer genau in Syrien lebt. Wie will man die Auslandssyrer an einer Wahl beteiligen? Zum jetzigen Zeitpunkt kann es keine demokratische Wahl geben. Dennoch braucht das Land aber ein Parlament. Und deswegen hat man sich für dieses indirekte System entschieden, bei dem eben ein Wahlkomitee, ein oberstes Wahlkomitee verschiedene regionale Wahlgremien bestimmt hat. Und die haben dann jetzt diese Wahlleute ausgewählt. Das sind insgesamt 6.000. Und die wählen jetzt schließlich die insgesamt 210 Parlamentarier, beziehungsweise sie wählen nur 2/3 davon, also 140 Abgeordnete. Denn das andere Drittel wird von Präsident Ahmed Shara direkt ernannt.
Mit ersten Ergebnissen wird morgen oder übermorgen gerechnet. Zu einem anderen Kriegsschauplatz. Russland hat die Ukraine erneut mit Dutzenden Raketen und Hunderten Drohnen angegriffen. Ziel war nach ukrainischen Angaben die Energieinfrastruktur. Mindestens 5 Zivilisten wurden getötet. Wie die Behörden mitteilten, gab es allein im Westen des Landes in Lviv 4 Tote. Dort wurde unter anderem ein Industriepark getroffen. Die Stadt ist für die Anlieferung westlicher Militärgüter wichtig. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Nach erneuten russischen Luftangriffen auf die Ukraine melden mehrere Regionen des Landes Probleme mit der Strom-, Gas- und Wasserversorgung. So seien in der südostukrainischen Großstadt Saporischschja nach Bomben- und Raketenangriffen 73.000 Haushalte ohne Strom, melden lokale Behörden. Zudem gäbe es in Teilen der Stadt Probleme mit der Wasser- und Gasversorgung. Auch die westukrainischen Städte Lviv und Ivano-Frankivsk waren Ziel russischer Raketen- und Drohnenangriffe. In einem Industriepark in Lviv ist ein Feuer ausgebrochen. Teile der Stadt seien ohne Strom, geben die Behörden an.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Felix Sprung. Vielen Dank fürs Zuhören.